Subkutan. Kultur,
wo unter tut geht.
Let's go!
Los geht's! Wir starten mit Vollgas in die heutige Sendung Subkutan.
Wir, das sind Zita Bauer
und Stella Bollinger.
Und wir reden heute über Gaming, über Videospiele.
Vielleicht haben ein paar unter euch schon erraten bei diesem typischen Mario Kart Sound zum Einstieg.
Also ich hätte es im Fall nicht erkannt. Also schon, dass es Musik von irgendeinem Game ist, aber ich hätte es nicht können zuordnen. Ich oute mich einfach schon zum Einstieg als Gaming-Banause.
Aber so fremd ist dir jetzt Gamen auch nicht.
Das stimmt, ich habe auch schon gegamet. Das erste Spiel, wo ich als Kind so richtig Fan davon war, ist Zoo Tycoon. Kennst du das?
Ist das das Game, wo man einen Zoo muss bauen und Tiere und Besucherinnen möglichst zufrieden machen?
Genau. Und nach Zoo Tycoon hatte ich eine sehr intensive Sims-Phase. Das ist das Spiel, wo man Personen, sogenannte Sims, erstellt. Und die beschäftigen sich dann mit so ganz alltäglichen Sachen wie Essen, Arbeiten, Freundinnen treffen, Kinder machen und so weiter.
Tita, gehörst du zu denen, die auch ihre Sims gekillt haben?
Ja. Ab und zu habe ich ihnen die Leiter vom Pool weggenommen und sie vertrinken lassen. Weil dann kam der Sensemann, sie holen, und das habe ich sehr faszinierend gefunden.
Das ist ziemlich brutal.
Ja, etwas so wie der Anfang von deiner Gaming-Karriere. Das ist so eine gute Geschichte. Es war einmal eine Stella im Fust.
Und dort hat mir ein Mitarbeiter ein Ballett auf den Fuß gestellt, mir die Zehen gebrochen und als Entschädigung haben sie mir einen 400-Franken-Gutschein gegeben. Und mit dem konnte ich mir dann endlich eine PS4 kaufen.
Und so bist du eine Gamerin geworden?
Yes, und jetzt habe ich sogar eine Nintendo Switch, spiele ein Indie-Game namens Eastward und warte sehnsüchtig auf die PS5.
Du bist also eine von denen, die sich ins Zimmer eingesplüsst, den ganzen Tag ohne Tageslicht verbringt und nur Junkfood isst.
Gamer tun hauptsächlich Männer. Game macht einsam und asozial. Game macht süchtig. Game macht viereckige Augen und ist eine absolute Zeitverschwendung.
Hey, die Vorurteile sind schon noch krass.
Ja, darum die heutige Sendung. Wir schauen an, was an diesen Vorurteilen wirklich dran ist.
6 Vorurteile in den nächsten 30 Minuten. Wer bis zum Schluss dabei bleibt, hat gewonnen.
Subkutan.
Also Zita, leg mal los mit deinen Vorurteilen.
Also das grösste Vorurteil, das ich wahrscheinlich über das Game habe, ist, dass das nur Männer machen.
Habe ich im Fall auch das Gefühl gehabt vor dieser Sendung.
Und dann?
Dann habe ich fantastische Zahlen gefunden, die das alles widerlegen. Wir reden in einer Studie von Accenture aus Mai von letztem Jahr von 46% Frauen, die gamen und 2% non-binäre Personen.
46% Frauen und 2% non-binäre Personen. Krass. Also in dem Fall stimmt das Vorurteil ja überhaupt nicht. Was denkst du, wieso hebt sich denn das Bild so fest, dass nur Männer gamen?
Das habe ich Tabea Iseli gefragt. Sie ist Game-Entwicklerin, hat an der Zürcher Hochschule der Künste studiert und ist heute CEO der Zürcher Gaming-Firma Stardust.
Wenn man so das Klischee vom Gamer anschaut, dann stellt man sich halt, auch wenn das total veraltet ist, wahrscheinlich so einen jungen Mann oder einen Teenager, einen Bub vor, der irgendwo halt vor seinem PC oder vor seiner Playstation hockt und Pizza mampft.
Viele GamerInnen können sich mit diesem Bild nicht identifizieren.
Sie ja nicht das Gefühl haben, ich bin so oder ich will so sein. Also es gibt sehr viele Gamerinnen, wo, wenn man sie fragen würde, bist du Gamerin, dass sie dann nicht würden sagen, ja natürlich, sondern sie würden sagen, nein. Und dann fragst du, ja, aber spielst du keine Games? Und dann würden sie sagen, Mama.
Vielleicht können sich Frauen und non-binäre Personen auch einfach nicht so gut mit den Geschichten, die in den Games erzählt werden, identifizieren. Weil die werden ja meistens auch nicht von Frauen oder non-binären Personen geschrieben.
Wie kommst du auf das?
Hey, die Zahl der Game-Entwicklerinnen ist mega tief. Verschiedene Studien reden von 16-24% von allen EntwicklerInnen.
Auf diese Zahl bin ich auch gestossen. Und ich wollte von Tabea wissen, wieso es so einen Unterschied gibt zwischen Frauen und non-binären Personen, die gamen, und von denen, die Games entwickeln. Die Game-Entwicklerin Tabea Iseli hat mir im Interview gesagt,
die grundsätzliche Haltbarkeitszeit in der Game-Branche ist 5 Jahre. Also durchschnittlich findet jemand nach 5 Jahren, okay, ich gehe jetzt in eine andere Branche arbeiten. Und bei den Frauen sind es sogar nur 2 Jahre. Also da sieht man einen klaren Unterschied, dass Frauen früher wieder aus der Game-Branche aussteigen, und dementsprechend schlägt sich das dann natürlich auch in den Zahlen nieder.
Meinst du, ein Grund dafür, dass es so wenig Frauen in der Branche gibt, sind so Skandale wie bei Ubisoft oder Blizzard?
Ich glaube, wir müssen schnell erzählen, was dort ist passiert.
Also bei Ubisoft sind Mitarbeiterinnen über Jahre sexuell belästigt worden. Das ist im Sommer vor einem Jahr rausgekommen. Wir beschreiben jetzt inwiefern, darum für die, die es gerade nicht mögen, hören, hört doch schnell weg. Es hat unter anderem Meetings in Stripclubs gegeben und so Männerclubs, wo die Frauen ausgeschlossen worden sind und toxische Männlichkeit zelebriert worden ist. Bei Blizzard, bei dem Studio, wo zum Beispiel World of Warcraft rausgebracht hat, sind auch Sexismusvorwürfe publik geworden. Dort haben besoffene Männer am Arbeitsplatz Vergewaltigungswitz gemacht, und an einem Weihnachtsessen sind Nacktfotos von einer Mitarbeiterin herumgereicht worden.
Hey, dass man nach so einer Geschichte nicht mehr so Lust hat, in so einer Branche zu arbeiten, verstehe ich im Fall jetzt noch gut. Leider ist das nicht nur ein Problem in der Gaming-Branche, sondern auch zum Beispiel in der Filmbranche und in der Gesellschaft ganz generell.
Wie ist denn für Tabea Iseli? Hat sie auch so Sachen erlebt?
Tabea hat mir von den Vorurteilen erzählt, die ihr als Game-Entwicklerin entgegenkommen.
Also natürlich das grösste Klischee ist, dass ich als Frau nicht programmieren kann, weil das nicht etwas ist, was Frauen können oder was Frauen machen. Ein Beispiel, das ich halt auch immer wieder erzähle, ist, wenn man so an eine Game-Messe geht, so eine Gamescom oder so, und seine eigenen Spiele zeigt, dass vor allem früher die Leute haben das Gefühl hatten, wir seien ein sogenanntes Buff-Babe, also eine hübsche Frau, die angestellt wird für so eine Messe, um einfach schön auszusehen am Stand.
Sie sagt aber auch, dass der Sexismus in den letzten Jahren abgenommen hat. Sie vermutet, weil sie älter wird und weil auf ihrem Lebenslauf auch steht CEO von einer Gamefirma. Ab und zu passiert ihr in Meetings aber schon noch Sexismus.
Häufig in Meetings oder so, dann muss man einfach wirklich 2-mal, 3-mal so viel arbeiten, um zu zeigen, hey, schau, ich weiss, von was sie reden. Das heisst, ich muss mich häufig auch vorbereiten darauf, wie kann ich mein Fachwissen kommunizieren, dass es auch intelligent tönt. Also spezifisch meine Wortwahl, meine Formulierungen so brauchen, nicht wie ich es jetzt im Alltag würde brauchen, aber so, dass es einfach möglichst gescheit tönt. Was im Endeffekt blöd ist, aber am effektivsten zum Überbringen, hey, ich weiss, von was sie reden, ohne effektiv zu sagen, hey, im Fall, ich weiss, von was sie reden.
Das ist Tabea Iseli. Sie hat mittlerweile ein eigenes Gaming-Studio, Stardust. Stella, was machen Sie dort anders?
Also Tabea hat mir gesagt, dass sie zum Beispiel die Strukturen gar nicht haben, wo non-binäre Personen oder Frauen in Unterzahl sind oder nicht verstanden werden. Vor allem wollen sie bei Stardust aber Geschichten erzählen, die außerhalb des typischen Game-Protagonisten sind.
Was ist denn der typische Game-Protagonist?
Ja, halt so der Dude im mittleren Alter, redet wenig, zeigt keine Emotionen und ist hure gut im Sachen kaputt schlagen.
Zum Beispiel wie der von The Witcher.
Genau.
Und was wäre denn ein Beispiel für jemanden, der eben außerhalb von dem typischen Game-Protagonist ist?
Tabea nennt da Lara Croft, eine Game-Figur, so ein bisschen Indiana Jones-mässig, die das erste Mal 1996 aufgetaucht ist.
Wo man auch schon sehr viel hat darüber diskutiert, aber ist das jetzt okay, dass die so grosse Brüste hat oder nicht, und müsste jetzt mehr Anne haben oder nicht oder was weiß ich. Also das ist ja eigentlich eine von den Figuren, die immer wieder als Beispiel genannt wird, aber auch als Negativbeispiel. Und das Schöne daran finde ich eigentlich, dass viele Gamerinnen in meinem Alter also ich sage jetzt mal 30 aufwärts, wo als Kind die Lara Croft mitbekommen haben. Für die war das etwas mega Cooles gewesen, weil, oh wow, ich kann mal als Frau spielen und die Lara Croft ist mega cool, die ist super stark, die geht auf Abenteuer, wo das eben hey, als positiv wahrgenommen.
Für Tabea Iseli zeigt das Beispiel auch schön auf, dass man mehr Vielfalt braucht in den Games.
Also etwas, wo ich jetzt finde, oh, das inspiriert mich jetzt sehr und da fühle ich mich jetzt sehr wohl und das finde ich super, ist für jemand anderes halt so nicht so interessant. Und darum würde ich sagen, es gibt in dem Sinne nicht den einzigen Tipp oder die Strategie, die man muss anwenden muss, sondern es geht mehr darum, dass es einfach mehr Unterschiede, also mehr verschiedene Personen, die in Games vorkommen, mehr verschiedene Geschichten, weil jede Person ist anders.
Hey, auf der Welt gamen ja 2,7 Milliarden Leute. Man muss sich die Zahl mal auf der Zunge zergehen lassen. Und es kann ja gar nicht sein, dass die alle gleich sind. Und darum kann man auch nicht immer die gleiche Geschichte erzählen.
Vor allem, wenn mal eine andere Geschichte erzählt wird, die nicht ins Genre Shooter geht, wird es sofort abgewertet. Also du bist keine richtige Gamerin, wenn du nur Sims spielst.
Also typische, in Anführungs- und Schlusszeichen, Frauen-Games sind weniger wert.
Ja, so tun es auch ein bisschen. Dazu kommt halt auch der Sexismus, den man als Gamerin erlebt. Wenn einem das Gaming abgesprochen wird, weil man nicht die richtigen Games spielt, und wenn man es spielt, dann ist man ja eh schlecht.
Und darum spielen wahrscheinlich auch weniger Frauen Online-Games, wo man über Sprachchats miteinander verbunden ist, weil sie dort Belästigung erleben.
Und wenn man nicht über Sprachchats verbunden ist, dann gamet man ja meistens allein.
Was mich zum nächsten Vorurteil bringt. Ja, Gamer sitzen im Keller, essen nur Junkfood und sind völlig vereinsamt.
Das stimmt für mich überhaupt nicht. Also ich kann dem gar nicht zustimmen. Im Gegenteil, ihr heutzutage mit den Online-Spielen und Sprachchat und allerlei, wo miteinander verbunden ist, ist das meiner Meinung nach gar kein Thema mehr.
Das ist der Dominik Stirnimann. Er ist 23 und leidenschaftlicher Gamer. Er spielt League of Legends und andere Spiele, wo man über Sprachchats mit anderen verbunden ist.
Das bekannteste Beispiel für so einen Sprachchat ist Discord.
Der Dominik geht auch regelmässig an LAN-Partys.
Das klingt spassig. LAN-Partys.
Ein Raum gefüllt mit Kompis und Menschen, die zusammen verschiedene Games spielen.
Ich kenne die meisten Leute, die ich als meine Kollegen, meine Freunde bezeichne. Die kenne ich durchs Gamen, die habe ich durchs Gamen kennengelernt. Ich habe Kollegen, die nicht in der Schweiz wohnen, die von weiter weg kommen. Wir haben uns schon getroffen, mal in Deutschland. Es waren irgendwie zwei von Norwegen, gewesen, einer aus Schweden. Und es sind halt Leute, die du sonst nie würdest so kennenlernen.
Für Dominik stimmt das Vorurteil also überhaupt nicht, dass Gamen sozial isoliert.
Sehr viele von diesen Freundschaften, die ich online regelmäßig pflegen. Mit denen habe ich mich schon getroffen. Die sind für mich auch einfach normale Freunde, weil teilweise habe ich halt mehr zu tun mit ihnen. Gerade jetzt mit Corona habe ich wahrscheinlich am Abend, wenn ich mit meinen vier Kollegen eben im Sprachchat hocke und am Gamen bin, teilweise wahrscheinlich fast mehr soziale Kontakte gehabt als andere Leute.
Jetzt, was wieder möglich ist, trifft der Dominik seine Freundinnen auch wieder persönlich. Vor kurzem war er mit zwei in der Gaming-Lounge E-Rupt.
Ich habe die E-Rupt gefunden durch eine Kollegin. Also sie hat dort ein teilweise ein paar Sachen mitgeholfen, was Social Media und so angeht. Und dann bin ich das erste Mal eigentlich gegangen. Dort haben sie ein Tournament gehabt von einem Nintendo-Spiel, Super Smash Bros. Ultimate, wo ein Kollege gegangen ist und eine Kollegin hat Fotos gemacht. Da bin ich dort eigentlich einfach vorbeigegangen, um die mal kennenzulernen und zu treffen und eins zu trinken mitnehmen.
Dominik erzählt über seinen Besuch im E-Rupt, ein Zentrum für Spielkultur, eine Mischung zwischen Bar und Gaming-Location direkt am Bahnhof Bern.
Und wir waren vor kurzem dort, um das etwas genauer anzuschauen.
Und zum Gamen.
Und um mit dem Dario Kwasniczka zu reden.
Er ist Gründer und Geschäftsführer von E-Rupt.
Soziales Zusammenspielen finden wir einen sehr wichtigen und schönen Aspekt des Spielen. Da tun wir gezielt fördern, indem wir sagen, hey, wir sind auch eine Alternative zu einem klassischen Ausgang oder zu einem Billard spielen. Bei uns tut man zusammen gamen, man kann gleichzeitig noch ein Bier trinken oder man kann hierher kommen, wenn einem Games interessiert, zum anderen beim Spielen zuschauen oder zum anderen treffen.
Der Dario hat uns erzählt, er sehe die Problematik von der sozialen Isolation beim Gamen, die können wir nicht negieren.
Aber
er hat darauf hingewiesen, dass der soziale Aspekt eine Bedingung von vielen Spielen ist. Spiele, wo man zusammen spielt, Spiele, die eine gute Teamdynamik erfordern. Ein gutes Beispiel sind dafür Teams, die auf professioneller Basis spielen, also im sogenannten E-Sports. Und darum ist für ihn Gamen eine gute Möglichkeit.
Ja, dass man sich da auch gut kennenlernen kann und auch zusammen ja, Ziele erreichen und zusammen gemeinsam auf etwas herarbeiten.
Das ist der Dario von der Gaming Lounge Erupt.
Er hat uns auch noch erzählt, dass es Leute gibt, die zu ihnen in die Lounge kommen, weil sie explizit nicht alleine zu Hause spielen wollen. Auch damit sie weniger gefährdet sind, süchtig zu werden.
Weil, da sind wir beim nächsten Vorurteil. Gamen macht süchtig.
Was an diesem Vorurteil dran ist, besprechen wir nach der Musik. Du hast auch darum dein Lieblingslied aus den Sims mitgebracht.
Yes, das ist Katy Perry mit «Hot and Cold», wo sie in der Fantasiesprache simlisch eingesungen hat. Like a girl, she got clap. Bavu, CNX, like a bridge, I'm a noob. Ombu, Oberzonk, Ibu Streak, Crypto Zeep, I should noob.
We'll be right back.
einfach gutes Radio. Rabe!
Das ist Subkutan auf Radio Rabe.
In der heutigen Sendung nehmen wir Vorurteile in Bezug auf Video- und Online-Games unter die Lupe.
Vor der Musik haben wir von Dario gehört. Er ist Geschäftsführer von eRapt, einer Gaming-Lounge am Berner Bahnhof.
Und er hat von Leuten erzählt, die zusammen gamen, damit sie weniger gefährdet sind, süchtig zu werden.
Das exzessive Spielen, das Vernachlässigen von Beziehungen und anderen Hobbys sind Kriterien von einer sogenannten Internet Gaming Disorder. Wenn 5 von den 9 Hauptkriterien über 12 Monate erfüllt sind, dann stellt man die Diagnose Video- oder Computerspielsucht.
Und mit dem sind wir schon beim nächsten Vorurteil angekommen. Gamen macht süchtig. Für dem nachzugehen, hast du Zita mit dem Matthias Rau geredet.
Genau, er arbeitet seit mehr als 10 Jahren bei der Berner Gesundheit und macht Beratungen und Therapien mit Leuten, die süchtig sind nach Videospielen.
Er sagt, bei der Gaming-Sucht ist es ähnlich wie bei anderen Suchtmitteln.
Es ist nicht so, dass die per se süchtig machen, aber es gibt Leute, die kippen in ein süchtiges Verhalten aus einer Lebenssituation raus oder aus einer Vulnerabilität raus.
Gewisse Lebenssituationen können die Sucht begünstigen. Also zum Beispiel, wenn man Stress hat am Arbeitsplatz. Das Gamen kann dann eine Möglichkeit sein, um negative Gefühle zu verdrängen und sich abzulenken. Aber Games machen nicht alle per se süchtig.
Aber gibt es denn Games, die extra so konzipiert werden, dass sie süchtig machen?
Ja, selbst schon. Der Matthias Rau hat die Free-to-Play-Games erwähnt. Die haben in den letzten 5 Jahren einen Boom erlebt. Kennst du die?
Ja, das sind doch so Games, die zuerst gratis sind und dann kann man zusätzliche Skills und Utensilien mit echtem Geld kaufen. Wie bei diesen Bauernhofspielen, wo man zum Beispiel kann beschleunigen kann, wie schnell eine Kuh durch Milch produzieren. Dann muss man nicht einen Tag warten, sondern kann einfach weiterspielen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass bei solchen Games die Unternehmen natürlich daran interessiert sind, dass die Leute süchtig werden.
Wer ist denn betroffen von einer Sucht?
Also grundsätzlich gibt es keine Altersgrenze bei dieser Sucht, sagt Matthias Rau. Aber bei der Berner Gesundheit melden sich vor allem besorgte Eltern, das heisst die Beratungen und Therapien sagen vor allem Jugendliche.
Und seit der Pandemie auch noch viel mehr?
Eben nicht, erstaunlicherweise. Der Matthias Rau redet von einem paradoxen Effekt.
Es ist wahrscheinlich ein bisschen paradox. Wahrscheinlich ist weniger gespielt worden, weil die Eltern präsenter waren.
Okay, und wenn jetzt aber jemand im Umfeld Suchtverhalten zeigt, was macht man denn als Bezugsperson? Den Kompi beschlagnahmen oder Strom abstellen?
Also Computer zu sabotieren, würde ich sagen, ist nicht geeignet. Moralpredigten zu halten ist auch nicht geeignet. Totalverbot ist nicht geeignet. Hilfreich ist, Interesse zeigen, was fasziniert, schauen, was das Netz sonst noch bietet, nachher realistische Zeiteinschätzungen zu machen. Und Konfrontationen im Sinn, du, wie ist das eigentlich? Erzähl mir mal, was du dort machst. Wie stellst du dir das vor? Und so weiter.
Du bist der Matthias Rau, Berater und Therapeut bei Berner Gesundheit.
Er hat auch noch erzählt von den AdministratorInnenrechten, die Eltern einrichten können, damit die Kinder nicht unbeschränkt Zugang haben zu den Kompis. Wir fassen das so zusammen. Videospiele machen nicht per se süchtig, sondern es ist ein bisschen komplexer. Also gut, dann gehen wir zum nächsten Vorurteil. Videospiele machen aggressiv. Stella, ist da etwas dran?
Die kurze Antwort, nein, aber gestritten wird die Wissenschaft gleich darüber.
Also macht die Frage die Wissenschaft ein bisschen aggressiv?
Ja, kann man so sagen.
Okay, aber wenn die Antwort ist, nein, Games machen nicht aggressiv, wieso kommen denn die Leute auf so Aussagen?
Through violent movies and particularly violent video games, it's not about the guns, it's about us.
Das ist eine Aussage vom US-amerikanischen Politiker und Militäroffizier Oliver North nach dem Amoklauf in einer Highschool in Parkland 2018.
Der Oliver North sagt, dass gewaltvolle Filme und besonders gewaltvolle Videospiele schuld sind an Waffengewalt und Amokläufen. Es sage ich nicht wegen der Waffen und nicht wegen der Waffengesetz, sondern weil wir dort Videospiele beeinflusst sagen. Gemäss deiner Recherche, Stella, also völliger Schwachsinn.
Es gibt verschiedene Studien aus den letzten Jahren, die Aggressivität mit Videospielen in Verbindung bringen. Dabei wird zwar ein Zusammenhang von aggressivem Verhalten mit Videospielen bewiesen, dieser Zusammenhang ist aber so klein, dass es schon fast irrelevant ist. Videospiele machen für eine kurze Zeit aggressiv.
Also wenn du mich im Mario Kart kurz vor dem Ziel überholst zum Beispiel.
Genau, denn der Zusammenhang zwischen Aggressivität und Videospiel befindet sich sonst aber im Mili-Bereich. Vor allem fühlen sich Menschen, die eher zu Aggressivität neigen, auch mehr zu Killerspielen angezogen.
Das heisst, wenn ich jetzt Shooter-Games spiele, bin ich nicht in 3 Jahren eine Amokläuferin.
Da gibt es auch andere Gründe. Aber was klar bewiesen ist, Videospiele machen nicht strafrechtlich gewaltbereit. Eine neueste Langzeitstudie aus dem 21. widerlegt irgendeinen Zusammenhang von Videospielen und Aggressivität. Die beiden Studien von 2010 und 2015 beweisen zwar einen Zusammenhang, dieser Zusammenhang ist aber eben winzig klein. Das Problem ist mehr der sogenannte Publication Bias.
Also dass die winzig kleinen Zusammenhänge mega gross gemacht werden. Natürlich von denen, die gegen Videogames sind.
Genau. Und das spürt natürlich so Leute wie dem Mann aus dem Fernsehen, den wir da gehört haben, ziemlich in die Hänge. Das, was er behauptet, ist eine einfache Antwort auf eine komplexe Frage.
Ich fasse wieder zusammen. Die Frage, ob Videospiele aggressiv machen, kann man nicht so einfach beantworten. Bei Menschen mit höherem Aggressionslevel ist es schon eher so. Aber alles in allem ist der Zusammenhang von Videospielen und aggressivem Verhalten zu klein, als dass sich das Vorurteil könnte halten.
Wie sieht es beim nächsten Vorurteil aus? Was hast du noch auf Lager?
Games sind eine absolute Zeitverschwendung.
Okay, das ist einfach. Aber bevor wir uns dem nächsten Vorurteil widmen, brauchen wir, glaube ich, mal noch ein bisschen Musik.
Würde ich auch sagen. Du hast ein Lied von deinem oder von einem Lieblingsgame von dir mitgebracht. Das Game The Last of Us. Was hören wir?
Future Days von Pearl Jam.
If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found, dear, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen, missing parts I've no need for anymore. I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you. Feeling broken, I focused on a prayer. You came deep as in the ocean. It's something out there, here. All the complexities and games, no one wins, but somehow they're still play. All the missing crooked hearts, they may die, but in us they live on. I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. When hurricanes and cyclones rage, when wind turned dirt to dust, when floods they came or tides they raised, ever closer became us. All the promises at sundown, I meant them like the rest.
Future Days for Pearl Jam. Stella, du hast dieses Lied mitgebracht. Wieso hast du das ausgewählt?
Weil es aus dem Game The Last of Us 2 kommt und mit einer recht emotionalen Geschichte verbunden ist. Der Joel singt und spielt das Lied an Ellie am Anfang des Games vor. Die beiden sind die Hauptfiguren von The Last of Us. Im Game verliert sich dann jemand von ihnen zwei komplett in einem Racheakt. Das wird auch in diesem Lied transportiert. Das Game hat so eine tolle Geschichte. Und also ich würde jetzt noch gerne mehr erzählen, aber alles Weitere wären Spoilers.
Alles klar. Aber das heisst, das Spiel wird dem zeigen, dass man sich nicht in blinder Rache verlieren soll.
Genau.
Okay, okay. Dann hast du jetzt mein nächstes Vorurteil gerade schon ein bisschen widerlegt.
Und das wäre?
Gamen ist Zeitverschwendung und macht dumm.
Und wie habe ich jetzt das widerlegt?
Ja, wenn einem das Game dazu anregt, über moralische Fragen nachzudenken, finde ich das wertvoll.
Also, der Last of Us ist im Fall nicht das einzige Game, das das macht. Es gibt zum Beispiel in Zürich ein Game-Studio, das sogenannte Moral Games produziert. Das sind Games, die extra für angehende ÄrztInnen entwickelt werden. Dort müssen sie schwierige moralische Entscheidungen treffen in Bezug auf ihre PatientInnen.
Und jetzt auch gerade vor kurzem noch von einem neuen Game aus Zürich gehört. Es heisst Letters und ist vom Studio 5AM Games.
Und was macht man mit diesem Game?
Lesen, also wortwörtlich zwischen den Zielen. Du musst Rätsel lösen, um weitere Briefe dann zu entziffern.
Was mich zu meinem nächsten wunderbaren Studie bringt, die sagt, dass Games beim Lesen lernen helfen können. Sie haben herausgefunden, dass schon nur 12 Stunden Gamen
am Tag?
Nein, gesamthaft 12 Stunden können die Lesefähigkeit massiv verbessern. Sogar viel mehr als vergleichbar schwierige Lesenübungen.
Okay, aber den ganzen Tag auf den Bildschirm schauen kann ja nicht gesund sein.
Vor allem für die Augen.
Da haben wir es. Gamen macht viereckige Augen.
Nicht ganz. Gamen soll sogar das Warnen von Kontrasten und Farben verbessern.
Okay, jetzt verarschst du mich aber.
Nein, im Fall ihrer Studie aus dem 2009 hat die Uni Rochester in New York herausgefunden, dass das Unterscheiden von Grautönen durch Gamen verbessert werden kann. Und zwar bis zu 58%.
Also ich habe nichts von dem gemerkt nach meinen Sims Gaming Sessions. Und so einen Unterschied hätte ich doch merken sollen.
Ja, voll. Aber es kommt schon etwas darauf an, welches Game das du spielst. Action-Shooter-Games brauchen eine höhere Augenmotorik-Koordination. Sims hingegen nicht. Übrigens haben sie die Studie am Beispiel Call of Duty und Sims durchgeführt.
Dann muss ich in dem Fall gleich noch zur Baller-Games-Spielerin werden.
Hey, so weit ist es gekommen. Am Schluss dieser Sendung wirst du noch zur Baller-Gamerin.
Ja, immer am Schluss von dieser Sendung gibt es einen Tipp zum Sendungsthema und heute ist das ein Filmtipp.
Ready Player One. Am Steven Spielbergs Verfilmung aus dem Jahr 2018 vom Ernest Klein, seinem gleichnamigen Science-Fiction-Bestseller, führt uns ins Jahr 2045 in eine düstere Zukunft, wo die meisten Menschen ein tristes Leben führen und einzig durch ein hochkomplexes Virtual-Reality-Spiel als selber designte Avatare in eine Welt entfliehen können, wo die einzigen Grenzen die von eigener Fantasie sind. Der Schaffer von dieser virtuellen Welt, der Nordic Game Designer Holiday, hat verschiedene Aufgaben eingebaut, die die Avatare lösen müssen. Wilde Begegnungen in beiden Realitäten, Autorennen, Fights und Rivalitäten prägen den farbenprächtigen, dynamischen Film. Schliesslich gibt es auch für uns als ZuschauerInnen einiges herauszufinden und zu entdecken. Ging wieder tauchen nämlich Anspielungen, Zitate und Kultgegenstände aus dem Kino der 80er Jahre auf.
Ready Player One, der heutige Filmtipp aus dem Lichtspiel von Judith Hofstetter.
Und somit sind wir am Ende der heutigen Sendung Subkutan zu Gaming-Vorurteilen angekommen. Und ich würde sagen, diese Vorurteile haben wir ziemlich solid widerlegt.
Ja, hat ja gesagt.
Wir sind Zita Bauer
und Stella Bollinger.
Tschüss zusammen.
Tschüss und bleibt gesund.